Am Samstag, dem 4. November, war ich im Steigerwaldstadion bzw. in der Arena, denn da waren die Thüringer Buchtage und getroffen habe ich dort Lucy van Ork, dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt. Als Lucy Electric 1994 hatte sie einen Hit mit dem Titel Mädchen, hat in der Zwischenzeit immer noch Musik gemacht natürlich, hat eine Band namens Übermutter, hat Bücher geschrieben, Songs geschrieben, unter anderem für Nina Hagen und Nena. Und genau wegen ihren Büchern war sie bei den Thüringer Buchtagen und dort hat sie ihr neues Buch vorgestellt, ein Familienbuch, die Geschichten von Yggdrasil, in denen es quasi um die nordischen Sagen geht, beziehungsweise es ist eine Übersetzung dieser, aber in moderner Sprache und auch mit ganz viel Humor. Ich habe sie dann im Anschluss an die Lesung getroffen und mit ihr ein bisschen geplaudert und wollte natürlich als allererstes von ihr wissen, nach den Büchern für Erwachsene, die sie geschrieben hat, ob es was anderes war beim Schreiben, als sie jetzt sozusagen ein Buch geschrieben hat, was eben auch für Kinder geeignet sein soll.
Der den Untertitel, das kleine Familienbuch. Und tatsächlich soll es auch ein Familienbuch sein, was Kinder und Erwachsene gleichermaßen mit Spaß lesen können. Das war mir ganz wichtig, dass jeder da was für sich selber rausziehen kann. Vom Schreiben ist es auf jeden Fall was anderes, als wenn man nur für Erwachsene schreibt, weil man natürlich nicht ganz so, also in meinen Büchern bin ich teilweise ja auch ziemlich abseitig und das ist irgendwie, es wird viel geglibbert, geblutet und auch mal rumgesext und so. Das habe ich vermieden, wobei das auch, wie soll ich sagen, also das, was in den nordischen Sagen drin ist, ist da auch drin und das ist dann aber so aufbereitet, dass das genau klar ist, was gemeint ist, dass es aber auch natürlich kindgerecht ist. Also es gibt zum Beispiel die Lieblingssage meines Sohnes. Da bindet sich der wundervolle Chaosgott Loki um eine nicht mehr lachende Riesentochter zu belustigen, ein Seil an seine Eier und spielt mit einer Ziege Sackziehen. Und Das mögen jetzt einige Eltern total schockierend finden, das steht aber genauso in der nordischen Sage drin und da muss ich das auch schreiben.
Was fasziniert dich am Schreiben besonders?
Am Schreiben fasziniert mich, dass ich, dass ich Welten erschaffen kann und das ist beim Bücher, beim Prosa-Schreiben natürlich noch ein bisschen toller als beim Drehbuchschreiben, weil man nicht ganz so limitiert ist. Andererseits ist es beim Drehbuchschreiben, was ich ja auch sehr viel mache, natürlich total toll, dass man diese Welten dann ganz oft dann ja auch schon gleich quasi bebildert vor sich sieht. Hat also beides was. Aber ja, dieses Erschaffen von neuen Lebewesen und Welten, das ist richtig toll. Das macht wahnsinnigen Spaß.
In der Lesung hattest du gesagt, dass du praktizierende Heidin bist und du beschäftigst dich sehr, sehr viel mit den nordischen Sagen und den Feiertagen. Wie genau kamst du dazu, dass sich das so fasziniert hat? Oder was ist das Faszinierende daran für dich?
Ich bin tatsächlich praktizierende Heidin. Ich opfere den vorchristlichen Gottheiten, die man hierzulande oder auch ein bisschen weiter nördlich schon vor mehreren tausend Jahren verehrt hat. Und wie bin ich dazu gekommen? Ich war früher Christin, habe dann gemerkt, dass ich eigentlich gar keine Christin bin, weil ich gar nicht so lebe und bin dann in ein großes, tiefes Loch gefallen und habe wirklich gesucht, und weil ich gemerkt habe, dass meine Spiritualität irgendwo hin muss. Es gibt ja Menschen, die kommen ganz ohne aus, ich nicht. Und habe dann wirklich in der Welt der nordischen Gottheiten, beziehungsweise auch einfach in der Welt der hierzulande üblichen vorchristlichen Gottheiten, wirklich mein Zuhause gefunden. Und das Tolle ist, dass man da gar nicht so weit nach Norden gehen muss. Zum Beispiel gibt es ein tatsächlich real existierendes Heiligtum der Totengöttin Hel direkt um die Ecke in dem Bezirk, wo ich geboren bin, in Berlin. Und wenn man ein bisschen guckt, findet man überall hierzulande noch Relikte, die dann zwar oft natürlich durch den christlichen Glauben halt so überlagert worden sind, aber wenn man so ein ganz bisschen wühlt, kann man ganz, ganz viel finden. Und Ich fand's, also was mich daran so plötzlich so entflammt hat, war, dass ich gemerkt habe, dass diese Sagen und alten Geschichten, die ja eben auch ein Teil, also die Sagen der Edda, die man heute noch kennt, die sind viel weiter nördlich entstanden, die kommen aus Island, die sind aber ja auch nach Island gebracht worden aus dem hiesigen Raum. Und die haben sich natürlich mit Sicherheit ganz, ganz viel noch verändert. Also es gibt hierzulande Gottheiten, von denen man heute weiß, die gab es bei den nordischen, die gibt es in den nordischen Sagen gar nicht und so. Aber trotzdem gibt es zum Beispiel in der deutschen Sprache einfach ganz, ganz viele Relikte. Das fängt zum Beispiel einfach schon an mit den Himmelsrichtungen. Vier Zwerge, die große Schädeldecke des Riesen Ymir halten, die den Himmel abgegeben hat. Also so haben die sich das vorgestellt, wie die Welten entstanden sind. Diese Zwerge heißen Nordri, Sudri, Austri und Westri. Das kommt einem ja irgendwie bekannt vor. Und mein Lieblingsrelikt ist die Göttin Hlin. Hlin geschrieben H-L-I-N. Hlin stützt die Schwachen. Und wenn man sich anhlint, dann bedient man sich dieser Göttin. Und davon kommt zum Beispiel das Wort anlehnen. Oder es gibt eine wundersüße Göttin, die heißt Lofen. Und von Lofen kommt das Wort Erlaubnis. Die hat quasi die unmöglichen Liebespaare zusammengebracht und auch so das Unmögliche möglich gemacht. Auch der Urlaub kommt von der Göttin Lofen. Und diese Sagen sind die Wurzeln unserer Sprache. Und das beschreibe ich in dem Buch auch so, dass es Kinder verstehen können, aber dass auch Erwachsene da vielleicht ein bisschen Freude dran haben. Ich beschreibe das genau so, dass die sind allein dadurch, dass sie ein Teil unseres Denkens sind, weil wir denken ja in Deutsch oder wir denken in indogermanischen Sprachen. Also also was heißt wir, aber alle Leute, die in indogermanischen Sprachen denken, haben Wurzeln in diesen Gottheiten, in dieser Götterwelt. Und dazu gehören Englisch, Französisch, Afrikaans, Jiddisch zum Beispiel auch. Und also das heißt, wir schneiden uns, wenn wir diese Sagen, eben weil die Nazis die missbraucht haben, ein paar Jahre lang, wenn wir uns mit denen nicht mehr beschäftigen, nur weil wir denken, oh, es könnte ein schlechtes Licht auf uns fallen, dann beschneiden wir unsere eigenen Wurzeln. Und wer diese Sagen liest, kann gar nicht begreifen, wie es dazu kommen konnte, dass die Nazis das missbraucht haben, weil tatsächlich das Gegenteil von dem drinsteht, was die Nazis gewollt haben. Also die haben da irgendein komisches Herrenrassengeschwurbel draus gemacht. Fakt ist, die Germanen als Volk gab es überhaupt nicht. Germane war ein Schimpfwort der Römer für alles, was im Wald gewohnt hat und kein Schwert hatte, sondern nur einen Speer. Germane heißt nämlich Speerträger. Und tatsächlich würde man heute wahrscheinlich, würden die, Kanake sagen oder sowas. Also es ist wirklich richtig so ein, und umso lustiger ist es, dass gerade das quasi so ein vermeintliches Herrenrassewort geworden ist. Nächste Wahrheit, die oberste Tugend der Völker, die die Römer als Germanen bezeichnet haben, war die Gastfreundschaft. Das war nämlich das, was die zusammenhielt, dass es eine eherne Regel gab, selbst wenn man verfeindet war, wenn man als Gast kam, durfte man nicht angegriffen werden. Und was mich deshalb immer so wahnsinnig macht, wenn Leute irgendwie auf fremdenfeindliche Demos gehen, man sieht das ja immer gerne mal oder auf irgendwelche Kundgebungen und dann sich dann die Torshämmer als Zeichen ihres vermeintlich nordischen Glaubens um den Hals hängen. Ich kriege da immer die Krise, weil das ist wirklich wie mit einem, wie mit einem Button von einer Atomfirma auf eine Anti-Atomkraft-Demo gehen oder so. Also es ist wirklich das genaue Gegenteil von Aussage. Und tatsächlich sind die auch, also wenn man sich die Geschichten durchliest, wie soll ich sagen, ganz viele Gottheiten, das ist jetzt so ein ganz modernes Wort, aber es ist wirklich so, die sind genderfluid. Ja? Also es gibt eine Gottheit, Loki, der verwandelt sich in eine Stute und bekommt dann als Mutter einen Sohn. Und dieser Sohn wird dann der beste Freund Odins, nämlich dessen Pferd. Und also den Hengst Sleipnir. Oder der oberste Gott Odin, es trägt sehr, sehr gerne Frauenkleider zum Beispiel. Und also es gibt lauter so Sachen, wo ich mir denke, wenn die einmal die Edda gelesen und verstanden hätten, dann hätten sie sich ganz sicher nicht darauf berufen. Und ich finde es so schrecklich, dass es so ist. Und das ist, also ich sehe das als so ein bisschen, natürlich auch dadurch, dass ich praktizierende Heilin bin, so als eine meiner so ein bisschen Lebensaufgaben, dass ich den Ruf dieser Geschichten wieder ein bisschen aufpolieren möchte, weil das haben die nicht verdient. Die sind toll.
Das Interview mit Lucy van Ork geht gleich weiter. Sie hat ja bisher jetzt schon ganz schön viel erzählt über die nordischen Sagen, über die Edda. Und natürlich habe ich sie auch auf den 1994 erschienenen Hit Mädchen angesprochen. Knapp 23 Jahre ist es her, dass du mit diesem Song einen absoluten Hit gelandet hast. Und im Hinblick auf die Entwicklung der Gesellschaft und natürlich auch der Genderforschung, würdest du sagen, das ist eher ein Albtraum für die Genderforschung oder war es auch für damals schon relativ fortschrittlich?
Wie soll ich sagen? Ich glaube, das Lied war ein Zwischenmodell. Also so wie heute vielleicht ein Elektroauto, ja, so mit. Also es war damals, ist ja wirklich lange her, war es für viele, viele Männer, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, total verunsichernd, dass ein Mädchen plötzlich, wie soll ich sagen, sexuell aggressiv ist im Sinne von, ich gucke einem Mann auf den Hintern, ich mache das Gleiche, was Männer auch tun. Heute würde ich sagen, klar, Menschen zu objektivieren oder sie, da sind wir heute alle weiter. Ja, also zumindest, das Schlimme ist nur, dass ich immer das Gefühl habe, dass die Gesellschaft gerade so auseinanderdriftet in Menschen auf der ganzen Welt, die sich untereinander, also die untereinander so einen Konsens gefunden haben und sagen, hey, wir wollen anders leben. Wir wollen in jeder Form gleichberechtigt leben, ohne Schranken von Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Identität, was auch immer. Und wir wollen die Umwelt schützen. Wir wollen einfach eine neue, schöne Lebensform haben. Und den Leuten, die eine fürchterliche Angst davor haben und die sich wieder eher zurückbewegen. Und also wenn gerade im Zusammenhang mit dieser MeToo-Diskussion, wenn ich lese, dass eine Zeitung eine Untersuchung darüber, was Männer so okay finden, sagt, Männer reden über nicht einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Allein so ein Wort, ich sag, das heißt Vergewaltigung. Nicht einvernehmlicher Geschlechtsverkehr ist eine solche Verharmlosung von einer, wo ich sage, allein, dass das noch geht. Und dann natürlich das Ergebnis, dass man sagt, ja, aber für 40% ist okay, wenn die mit mir nach Hause kommt, dann muss ich auch, Da könnte ich nur noch schreien, wenn ich sehe, was sich da plötzlich für Abgründe auftun, von denen ich zu Zeiten von Mädchen gedacht hätte, sie sind längst vorbei. Also das war so ein bisschen nach Lucy Electric habe ich ja Übermutter gemacht, die gibt's ja auch noch oder wieder, weil ich da bin ich Mutter geworden und habe schon gemerkt, dass diese sogenannte gläserne Decke, die irgendwie, dass die tatsächlich existiert. Da war ich vorher. Ich habe das, bevor ich ein Kind hatte, nie so mitgekriegt. Also weil ich in einem Männerberuf groß geworden bin. Ich habe immer, also Musiker ist tatsächlich, also es gibt viel, viel weniger musikmachende Frauen als Männer, also welche, die was zu sagen haben. Es gibt ganz, ganz viele Sängerinnen, aber Leute, die Songs schreiben, die produzieren, die so wie ich ein Studio besitzen und die Musik selber mischen und mastern und so Zeug machen, die gibt's fast überhaupt nicht und in Deutschland wirklich kaum. Und da habe ich dann eben auch gemerkt, dass Leute, die eben noch einen Mix von mir in den höchsten Tönen gelobt habe, als ich ihnen gesagt habe, das ist aus dem und dem Studio, als ich dann gesagt habe, den habe ich gemacht. Ah, nee, warte mal, also du musst die Bassdrum, da kannst du, also, weil du als Frau kannst du keinen guten Mix machen. Und es ist bis heute, es gibt ja immer wieder diese Nummern, ja, wir haben ein Startup gegründet und es hat gefunzt, als wir einen männlichen Chef erfunden haben. Tatsächlich ist es bis heute so, dass ich ganz oft beim Mixen irgendwie Punkt, 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 Studio hinschreibe, damit die Plattenfirma mir das abkauft. Und es ist verheerend. Es ist wirklich verheerend. Ich mache mir dann immer hinterher einen Spaß, nachdem sie es dann gelobt haben und so. Jetzt oute ich mich hiermit, aber es ist wirklich so. Und es ist leider Gottes, oder leider Götter, es ist noch so viel zu tun. Und ich stehe manchmal da und denke mir, ich erziehe einen Sohn, der sich das nicht vorstellen kann teilweise, wie andere Männer sind Und mein Mann ist der tollste Mann der Welt. Der ist nicht so. Der ist super. Der hilft. Also der hilft mir nicht nur, sondern wir unterstützen uns gegenseitig in allem, was wir tun. Deswegen sind wir verheiratet und es ist toll. Aber ja, ich bin manchmal ganz schön hilflos, was das angeht, weil ich mir denke, es ist so wie so eine, ja, so wie so ein kaputtes Haus, ja. Wenn man so an einer Ecke anfängt zu renovieren, bricht es an der anderen Stelle wieder ein.
Du machst ja unglaublich viel. Du schauspielerst, du schreibst Songs, du produzierst, du musizierst, du schreibst Bücher. Wenn es auf der Welt irgendwie was wäre, wo gesagt würde, du dürftest nur eins von diesen vielen Aktivitäten machen, welches wäre es dann und warum?
Das wäre sehr schwer, aber ich würde, glaube ich, tatsächlich, weil es einfach meine Ursuppe ist, am Ende ist alles für mich Musik. Am Ende ist für mich auch Malereimusik. Am Ende ist für mich auch, also weil ich bin einfach ein Ohrenmensch. Ich bin zwar nicht mehr so arrogant wie früher, da habe ich immer gesagt, ach, wenn ich einen Sinn verlieren würde, dann wäre ich am liebsten blind, weil ich brauche meine Ohren und ich bin so ein Ohrenmensch und so. Und dann, also ich bin mal kurzfristig, habe ich sehr, sehr viel meiner Sehkraft verloren, als ich einen grauen Star gekriegt habe und habe dann erstmal gemerkt, wie furchtbar das ist und wie wahnsinnig eingeschränkt man plötzlich ist. Und habe dann auch gemerkt, wie unglaublich arrogant ich war, sowas zu sagen. Aber es ist nach wie vor so, dass ich sage, Musik ist mein, ich wollte immer Sängerin werden, ich wollte immer Musik machen und das ist mein Leben. Und letzten Endes kann man auch mit Musik Bilder malen und mit Musik Geschichten erzählen. Und ich bin ohnehin, insofern würde mir das sehr schwer fallen, weil ich tatsächlich so ein Ästhetiker bin. Das heißt, ich sehe Farben, wenn ich Musik höre. Und ich kann das überhaupt nicht trennen. Also das wäre, aber ja, ich würde, glaube ich, bei Musik machen bleiben.
Gibt es jemanden in der Musik, der dich ganz besonders fasziniert oder inspiriert?
Oh, ganz, ganz viele. Also ich, das ist wirklich wahnsinnig schwierig, weil ich dann immer so, ich habe so allzeitige Lieblingsstücke, die dann teilweise auch aus der Klassik kommen, wie der Waltz 2 von Schostakowitsch oder so. Ich sage, das ist, da muss ich immer weinen, wenn ich das höre. Ich verehre ganz doll Leute, die bis ins hohe Alter kreativ sind. Ich verehre Lou Reed wahnsinnig. Ich fand die letzte Platte so dass man es schafft, dann nochmal mit seinem letzten Werk nochmal so ein Ding zu landen. Ich war völlig fassungslos, wie der das geschafft hat. Und kriege jedes Mal, also gerade dann eben in Verbindung mit der Moderne, da gibt es diesen Paul Kalkbrenner-Mix von seiner letzten Single. Da zieht es mir jedes Mal die Schuhe aus. Ja. Da bin ich völlig sprachlos, wie man sowas schaffen kann. Und ja, ich bin ein ewiger, glühender The Cure-Fan, einfach weil mich diese Musik quasi überhaupt erstmal, also ich komme aus einem ganz strikten Bildungsbürgerhaushalt. Meine beiden Eltern sind bildende Künstler, aber so ganz, ganz, wie soll ich sagen, ein bisschen schaumgebremst so. Also wobei ich meinen Vater wahnsinnig schätze und meine Mutter auch, was ihre Kunst angeht, aber die sind überhaupt nicht Pop, ja, so, die sind irgendwie und das, und bei uns zu Hause hörte man auch keine Popmusik. Man hörte nur klassische Musik. Und ich wollte auch Opernsängerin werden deshalb, weil ich kannte gar keine andere Musik, bis ich in die Schule kam. Und dann habe ich angefangen, natürlich heimlich Sachen zu hören. Und tatsächlich war dann für mich das Entdecken von The Cure und gerade eben von Robert Smith, von dieser Figur, zu sagen, da ist jemand, der sieht anders aus. Ich war damals wirklich, ich war ziemlich pummelig. Ich hatte eine dicke, dicke, fürchterlich dicke Brille. Und ich war wirklich nicht so, entsprach nicht dem gängigen Schönheitsideal. Und dann dachte ich, wenn einer, der so aussieht wie Robert Smith, auf eine Bühne gehen darf und Musik machen, so wunderschöne Musik machen darf, dann schaffe ich das auch. Und dann dauerte es 2 Wochen und ich sah plötzlich aus irgendwie. Ich wurde meine Brille los, ich setzte durch, dass ich Kontaktlinsen bekam, ich schnitt mir die Haare ab und sah plötzlich aus wie, ja, wie so ein New Romantic, wie man damals halt aussah. Und ja, fing an, Alkohol zu trinken, Sex zu haben und zu rauchen. Das muss man vielleicht, also ich habe jetzt selber ein Kind, dann denke ich mir, naja, aber es war für mich eine solche Befreiung, diese Musik, dass ich sage, dass das deswegen, dass, also die werden es immer bleiben und immer sein.
Ja, vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast.
Dankeschön.